Micro Europa.
Sounds.
Moderne.
Fiche.
Terrific.
Micro Europa.
Sounds.
Comme moi.
Comme eu.
Like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Herzlich willkommen bei Radio Micro Europa, eurem Campusfunk aus Tübingen auf der Wüstenwelle 96,6. Am Mikrofon begrüßt euch Anna Paula. Pflege. Ein Begriff, der mehr als nur ein Berufsfeld beschreibt. Er steht für Menschlichkeit, Verantwortung und oft auch für große Herausforderungen. Egal ob im Krankenhaus, im Altenheim oder in der häuslichen Versorgung. Pflege ist eine Aufgabe, die alle Generationen betrifft. In Deutschland sprechen wir seit Jahren vom Pflegenotstand. Einem Problem, das nicht nur die Betroffenen, sondern uns als Gesellschaft insgesamt betrifft. Aber was bedeutet das eigentlich konkret? Und wie erleben Menschen diesen Zustand in der Praxis? Um diesen Fragen nachzugehen, habe ich mit drei Personen gesprochen, die das Thema Pflege aus verschiedenen Perspektiven betrachten. Mit einer Pflegeleitung, einer Pflegerin und einem Patienten. Alle drei sind eng mit dem ambulanten Krankenpflegeverein Sulzberg in der Nähe von Kempten im Allgäu verbunden. Den Anfang macht Vanessa Schmölz. Sie ist seit 2020 als Pflegeleitung dort tätig und gibt spannende Einblicke in die Herausforderungen und Entwicklungen in der Pflege. Hallo Vanessa, es war schön, dass du da bist. Hi. Und dir die Zeit nimmst, heute die Fragen zu beantworten.
Sehr gerne.
Wir sprechen heute über deine Erfahrungen oder die Erfahrungen von Team in der Kranken- und Altenpflege und über die aktuellen Herausforderungen, die dort zurzeit so stattfinden. Und da wäre natürlich die erste Frage, was dich überhaupt motiviert hat, in die Pflege einzusteigen und dann auch die Führung dafür zu übernehmen.
Ja, das ist eigentlich eine lustige Geschichte. Also ich war früher, ich habe einen Partner gehabt, der hat einen schweren Autounfall gehabt, lag lange auf Intensivstation. Da habe ich dann viel im Krankenhaus so mitgekriegt, weil ich natürlich regelmäßig besucht habe. Da habe ich dann festgestellt, dass es einfach unterschiedliche Charaktere gibt. Es gibt die Schwestern, die mit Leidenschaft pflegen und es gibt die Schwestern, die es als Job ansehen und einfach machen. Und für mich war klar, ich brauche einen Job mit Perspektive, habe dann das Interesse an diesem Beruf entwickelt, habe da meine Praktika absolviert. Ursprünglich war ich dann eine Zeit lang auf dem Trichter, Hebamme zu werden. Konnte ich dann aber mit meinem Gewissen teilweise nicht vereinbaren und wusste auch, das schaffe ich vielleicht emotional nicht. Und bin dann in die Gesundheits- und Krankenpflege gekommen. Und habe für mich entschieden, ich werde die Schwester sein, die das eben mit Leidenschaft macht. Weil für mich einfach ein Mensch ist und nicht irgendeine Nummer oder irgendein Produkt, das man abfertigt und versorgt.
Also kann man ja schon heraushören, dass das, was dir am meisten Freude bereitet, sich um die Menschen zu kümmern, gibt es dann auch Situationen, wo du auch an deine persönlichen Grenzen stößt?
Mehrmals. Also es gibt verschiedene Momente, wo man einfach selber mit sich hadert. Reagiere ich jetzt menschlich oder reagiere ich so, wie es eigentlich richtig sein sollte? Also für mich war dann tatsächlich der ausschlaggebende Grund, warum ich in die ambulante Pflege gegangen bin, nach meiner Ausbildung, also raus aus dem Krankenhausgeschehen, war, dass ich fast einem Patienten in meiner Ausbildung eine OP-Vorbereitung angetan hätte, der eigentlich an dem Tag hätte entlassen werden sollen. Und zwar nur, weil meine Praxisanleiterin zu mir gesagt hat, Zimmer 35, Bett Nummer 2, braucht noch die OP-Vorbereitung, gib ihm gleich das sedierende Mittel. Also es war nur eine Bettnummer und eine Zimmernummer, die genannt worden ist. Und ich kam rein und Gott sei Dank war der Mann so fit und klar, dass er zu mir gesagt hat, halt stopp. Stopp, was ist jetzt los? Ich werde doch heute entlassen. Und dann war ich perplex und er auch, bis wir dann gemerkt hatten, er und sein Zimmerpartner hatten Plätze tauscht, weil er lieber am Fenster liegt. Und deswegen war das für mich die Verwirrung, wo ich wusste, ich möchte die Menschen als Menschen sehen und nicht als Bett- und Zimmernummer. Und im Klinikalltag, in dem ganzen Stress und Trubel, da geht es oftmals gar nicht, dass du dich mit den Leuten beschäftigst, warum haben die diese Krankheiten? Warum verhalten sie sich in manchen Momenten so? Und deswegen bin ich dann tatsächlich in die ambulante Pflege. Und da, wie das Schicksal so wollte, hat sich dann die Stelle ergeben, dass man gemerkt hat, okay, die Vanessa hat Herzblut, die steckt da noch mehr rein. Ich konnte schon immer mit meinen Kollegen ganz gut. Ich konnte auch gut koordinieren. Und dann hat damals mein Chef, der Herr Kuchinke vom ASB in Immenstadt, gemeinsam mit dem Herr Dinnebier gesagt, okay, komm Vanessa, wir geben dir die Chance, wir schicken dich auf die Fortbildung mache ich Pflegedienstleitung. Und so bin ich in die Leitungsposition gerutscht.
Dann kommen wir jetzt mal kurz auf deine oder eure Einrichtung zum Sprechen. Welche Betreuungs- und Pflegeangebote habt ihr denn und an wen wendet es sich so hauptsächlich?
Also wir sind ja rein für das Sulzberger Gemeindegebiet zuständig. Also das ist ja der Sulzberger Krankenpflegeverein sozusagen. Der wurde damals gegründet, um eben die Gemeinde Sulzberg mit pflegerisch abzudecken. Jetzt ist es so, dass wir auch zum Teil Randgebiete mitversorgen, weil es einfach immer weniger Pflegedienste im Umkreis gibt. Wir bieten eigentlich ein komplettes, breites Spektrum an von der ganz normalen Grundpflege, wie man sie kennt, über die medizinisch angeordnete Pflege bis hin zur Hauswirtschaft, Verhinderungspflege, Betreuungsangebote. Ja.
Habt ihr dann in eurem Arbeitsalltag so bestimmte Leitwerte oder Prinzipien, die die Einrichtung ausmachen, gerade im Umgang mit den Patienten?
Auf jeden Fall. Also das Team hat ja selber ein Leitbild auch entwickelt, woraus einfach ersichtlich ist, dass wir die Gemeinde bestmöglichst unterstützen wollen und gerade den älteren Menschen das Leben zu Hause so lang wie möglich ermöglichen möchten, wenn nicht sogar den Tod zu Hause begleiten möchten.
Könntest du uns denn so einen typischen Tagesablauf beschreiben in deiner Position, wie das so abläuft?
Oh, also einen typischen Arbeitsablauf haben wir keinen. Man muss sich jeden Tag auf irgendwas einstellen. Also wenn ein ganz normaler Arbeitsalltag wäre, dann würde ich tatsächlich so kurz vor acht rum anfangen im Büro, Telefon hüten, die Aufgaben der Mitarbeiter abarbeiten, die sie mir über das Übergabebuch oder über sonstige Quellen zukommen lassen haben. Dann meistens fahre ich tatsächlich die Hausärzte an, frage, ob es da irgendwas Besonderes gibt, sagt da auch oft, ob wir noch Kapazitäten haben oder nicht. Und wenn man das dann so hört, dann denkt man, okay, dann wäre ja der Arbeitsalltag so in einer Stunde oder zwei getan. Aber durch das, dass man tatsächlich permanent flexibel sein muss, bleibt vieles tatsächlich auf der Strecke und man kommt zu gar nichts. Weil gerade ein Anruf von einem Angehörigen, der ein Riesenproblem hat mit einem Patienten, da fahre ich oftmals dann auch gern einfach raus und sage, ich komm, wir reden vor Ort, wir sprechen drüber, was mit ihrem Angehörigen ist oder was sie so mitnimmt oder was ihn beschäftigt. Und dann findet man meistens eine Lösung. Genau, also man muss tatsächlich viel beratend agieren. Den ganzen Tag über.
Okay, also es gibt gar keinen super typischen Tagesablauf, wahrscheinlich auch so, wie es den für deine Mitarbeiter nicht gibt. Mhm. Wenn wir jetzt gerade von deinem Team reden, gibt es da auch Maßnahmen, um die Zusammenarbeit zu fördern oder irgendwelche Schulungen?
Ja, natürlich. Also das Team ist tatsächlich die Kernessenz. Natürlich heißt es immer, der Fisch fängt am Kopf zum Stinken an. Natürlich, wenn ich als Leitungsposition wanke und mir nicht sicher bin oder nicht stabil bin oder wie man es auch gerne nennt, nicht rund laufe, dann läuft das Team auch nicht rund, weil das sich einfach nach hinten überträgt. Aber genauso ist es andersrum. Und deswegen ist das Team tatsächlich das, weil ohne mein Team kann ich nicht arbeiten. Da gibt es für mich nichts zu tun. Und deswegen ist es auch umso wichtiger, die zu fördern und einfach am Ball zu halten. Also die Kommunikation ist uns ganz wichtig. Wir haben ganz viel, dass wir uns zusammensetzen nach der Tour. Meistens kommen sie ziemlich zeitgleich rein. Und dann sitzt man kurz an den Tisch und fragt, hey, wie war deine Tour? Und dann, das nennt man so kleine Interventionen einfach starten, dass man füreinander da ist. Manchmal im Alltag geht es einfach nicht. Wenn zu viel Trubel ist, dann geht es unter. Aber dann haben wir trotz alledem, oder halt habe ich mir auch fürs Team überlegt, wir machen immer mal wieder Meditationsabende, wo ich einfach anbiete, dass ich eine kleine Meditationsreise anbiete. Die liegen auf dem Boden, sie können sich auf sich konzentrieren, auf ihre Atmung. Ich lese eine kleine Meditationsreisegeschichte vor. Und das ist einfach auch so ein Zusammenkommen. Dann haben wir unser weihnachtliches Basteln jedes Jahr, wo wir einfach zum Austausch Plätzchen essen, Punsch trinken, ratschen, zusammenhocken. Ja. Und halt natürlich die Dienstbesprechungen jeden Monat. Mit Fallbesprechungen, wo man dann auch mal miteinander mit den Kollegen, ja. Aber das haben sie eigentlich fast jedes Mal, wenn sie ihre Übergabe machen.
Okay, also findet auf jeden Fall ein guter Austausch statt, aber man weiß ja eigentlich auch, dass egal wie engagiert und kompetent ein Team ist, wenn die Leute natürlich fehlen, dass das Team so gut sein kann, wie es möchte, aber dass man dann die Aufgaben nicht mehr stemmen kann. Und der Begriff Pflegenotstand ist ja heutzutage auch starkes Thema in der Gesellschaft, in der Politik. Wie würdest du denn diesen Begriff Pflegenotstand definieren und wie findet sich das bei euch im Arbeitsalltag wieder? Also seid ihr auch betroffen?
Ja, also der Pflegenotstand ist verheerend. Wenn man einfach mal auf den Bereich Allgäu schaut, Eumittelberg, Waltenhofen, es hat ein Pflegedienst nach dem anderen zugemacht. Es sprießen zwar neue Pflegedienste aus dem Boden, die viel ausländisches Personal beschäftigen, die wechselndes Personal haben, weil sie ausländisches Personal beschäftigen. Da ist ein ständiges Kommen und Gehen. Das ist natürlich die Lösung der Regierung für den Pflegenotstand, was aber in meinen Augen, weil ich es einfach mit Leidenschaft mache, nichts Richtige ist. Also wenn mich Kunden aus Waltenhofen weinend anrufen und sagen, sie möchten mit Grüß Gott begrüßt werden in der Früh und möchten, dass sie verstanden werden, wenn sie sagen, mir hat mein linker Arm weh, Dom, dann sind die in ihrem Dialekt. Und wir wissen alle, wie schwierig das ist, wenn man in ein anderes Land kommt und dann auch noch Dialekt dazu lernen muss. Und ich finde es in Ordnung, wenn man ausländische Hilfskräfte oder Pflegekräfte oder Fachkräfte dazu holt. Das ist vielleicht auch ein Weg, um ein bisschen da rauszukommen. Aber warum gibt es in Deutschland, es gibt so viele Menschen hier, es gibt wirklich so viele Menschen, aber keinen interessiert es mehr. Keiner möchte vom Thema Pflege etwas hören. Zu Corona-Zeiten hatten wir uns vom Balkon zugeklatscht. Aber das Klatschen ist ziemlich schnell ganz, ganz arg leise geworden.
Dieser Mangel am Personal wird sich ja auch auf die Qualität der Pflege allgemein auswirken. Also wie du gesagt hast, natürlich dieses, dass die Leute sich vielleicht nicht mehr verstanden fühlen oder eben Leute aus dem Umkreis haben möchten, die man vielleicht auch eher kennt, weil es ja immer, ich würde mal sagen, was außergewöhnlich ist, wenn jemand Fremdes zu einem ins Haus kommt und einen pflegt, das, diese Situation ist man ja auch gar nicht gewöhnt. Wie genau wirkt sich der Mangel auf die Qualität der Pflege aus und vielleicht auch auf die Zufriedenheit von eurem Team jetzt?
Also bei uns ist es so, dass ich tatsächlich noch ein bestehendes Team habe mit, ich sag mal, alten Hasen. Die sind schon lang zusammen. Das ist wirklich der Kern vom Team, der jetzt da noch steht. Deswegen kann ich da gar keine Erfahrungswerte mit mir, also mitbringen, weil wir das einfach noch nicht hatten. Aber es ist tatsächlich so, dass ich schon mit vielen Patienten gesprochen habe, dadurch, dass ich auch die Pflegeberatung mache. Es ist im ambulanten Bereich, ich sage im stationären Bereich, da geht das. Da kann ich jemanden dazu holen, der dann mit der Vertrauensperson gemeinsam arbeitet. Aber im ambulanten Bereich, man kommt, in, wie du schon sagtest, in den privaten Haushalt. Man ist als Pflegefall darauf angewiesen, dass die Person ordentlich mit einem umgeht und ordentlich auch mit dem Eigentum umgeht. Ja, ich habe einfach von vielen schon das Feedback gekriegt, dass sie Angst haben davor. Angst haben davor, alt zu werden zu Hause, dann lieber sich tatsächlich in einem Pflegeheim anmelden, obwohl sie eigentlich zu Hause sterben wollen würden und es eigentlich auch machbar wäre, wenn man das Personal dazu hätte.
Neben dir als Pflegeleitung und deinem Team gibt es ja nochmal eine Position, und zwar die Angehörigen. Und da wäre die Frage, welche Rolle spielen denn die Angehörigen bei den Entscheidungen über die Pflege?
Die spielen natürlich eine große Rolle, weil wir brauchen auch die Unterstützung der Angehörigen. Gerade im häuslichen Bereich, wir sind keine 24 Stunden da, das heißt, da muss tatsächlich der Angehörige auch mit rein. Deswegen spielen die eine große Rolle, was auch die Entscheidungen angeht. Natürlich, die Hauptentscheidung trifft und fällt mit dem Patienten an sich. Wenn der Patient sagt, er möchte nicht gewaschen werden, dann können wir ihn schlecht dazu zwingen. Auch wenn der Angehörige sagt, er muss sich jetzt aber waschen lassen. Aber trotzdem ist der Angehörige mit eingebunden. Also jetzt gerade, wenn wir gerade demente Leute anschauen. Wir sind punktuell da. Wir unterstützen die Angehörigen, entlasten die, indem wir einen Teil übernehmen. Aber die Hauptaufgabe bleibt immer beim Angehörigen und deswegen muss er auch mitentscheiden.
Wenn man jetzt mal das alles so rundumfassend betrachtet, was würdest du sagen, wären denn langfristige Lösungen, wo man deiner Meinung nach den Pflegenotstand nachhaltig entschärfen kann? Also was würdest du dir zum Beispiel auch von der Politik oder Gesellschaft wünschen, wie man die Pflege unterstützen könnte?
Weniger klatschen, mehr handeln. Kann man tatsächlich so sagen? Das Klatschen war ganz nett. Nein, also es gibt, denke ich mal, keinen Lösungsweg. Wenn es den schon gäbe, dann wären wir schon wieder in einem ganz anderen Milieu hier beieinander. Aber es ist wirklich so, dass es keinen richtigen Weg gibt. Mit was kann man junge Leute locken, in die Pflege wieder zu gehen? Indem, dass man keine nackten Menschen mehr anfassen muss, indem, dass man keine Windeln mehr wechseln muss oder indem, dass man nicht mit Fäkalien in Berührung kommt. Das geht einfach nicht. In der Pflege ist das der Alltag. Das Geld, muss ich sagen, das Geld allein spielt nicht die Hauptrolle. Natürlich, wenn man sich anschaut, eine Pflegekraft arbeitet ihr ganzes Leben lang in der Pflege. Warum muss sie denn Steuern in eine Pflegeversicherung einzahlen oder Geld in eine Pflegeversicherung einzahlen und muss dann hören, dass die Pflegekassen pleite sind und wenn die dann in Rente kommt oder dann Pflege braucht, dass es dann keine Pflegekasse mehr gibt? Ja, genauso sämtliche steuerliche Dinge, die man eventuell ändern könnte, aber da bin ich tatsächlich nicht involviert, inwieweit das tatsächlich möglich wäre. Aber es wäre auf jeden Fall mal eine Attraktivität für die Pflege da. Die jungen Leute, wenn man sie heutzutage fragt, was möchtest du? Work-Life-Balance, am besten eine 4-Tage-Woche statt einer 5-Tage-Woche, mindestens 30 Tage Urlaub im Jahr, wenn nicht sogar eigentlich 40 Tage Urlaub im Jahr und einen gewissen Freipensum für irgendwelche Reisen oder sonst irgendwas. Und das hat man in der Pflege nicht, weil es sind 365 Tage im Jahr, 24 Stunden im Dienst. Und egal ob Rufbereitschaft, ob normale Dienste, man muss es immer ein bisschen mit sich auch vereinbaren. Und das Emotionale spielt natürlich auch eine Rolle. Umso verweichlichter wir unsere Kinder erziehen und fernhalten von diesem Thema Tod und Sterben oder der Nacktheit des Menschen und der Pflege an sich. Also wie viele Familien haben noch aktiv ihre Oma mit im Familienalltag integriert? Wenn die Oma am Tisch hockt und hustet und dabei das Gebiss über den Tisch fliegt. Ich weiß heute noch, wie ich lachen musste als Kind. Aber für mich war das normal. Also völlig normal, wenn die Oma da mal kurz gesabbert hat oder dieses Gebiss beim Husten mir entgegengehüpft ist. Aber somit wurde ich daran gewöhnt und viele Kinder werden heutzutage auch davon komplett ferngehalten. Weil man sagt, oh Gott, das kann ich doch dem Kind nicht zeigen. Doch, mein Kind zum Beispiel liebt es, mit mir loszufahren. Der findet es mega cool, Strümpfe auszuziehen. Wenn dann so eine Mordsstaubwolke aus diesem Kompressionsstrumpf rauspusht, wenn man dran zieht, da könnte er sich bepieseln vor Lachen. Da fühlt er sich wie Frau Holle. Aber genau das ist es. Eigentlich macht der Job nämlich Spaß. Und wenn dann die ältere Frau gegenüber sitzt und dem Kleinen die Hand gibt oder mir die Hand gibt und dann einfach Dankeschön rüberkommt, das Gefühl, das kann dir keine Firma geben, das kann dir keine Maschine sagen. Wenn du deinen Job gemacht hast, beispielsweise beim Bosch 1000 Schrauben kontrolliert hast, aber keine einzige sagte Dankeschön und du weißt am Tagesende, was du eigentlich heute gemacht hast. Aber hier schon. Und deswegen, das muss, glaube ich, wieder aufgeweckt werden. Und deswegen fand ich das soziale Jahr immer gar nicht schlecht. Also warum gibt es das nicht mehr? Dieses freiwillige soziale Jahr, was man eigentlich verpflichtend wieder einführen sollte. Egal in welchem Bereich. Ich meine, Kindergärten haben auch Notstand. Jeder will, dass sein Kind ordentlich betreut ist, dass er arbeiten gehen kann und dass es professionell betreut ist, unterzogen wird und etc. Aber dafür müssen wir es tun. Also, warum denn nicht ein freiwilliges soziales Jahr, um in den Beruf auch mal reinzuschnuppern? Da müssen wir wieder hin. Und das glaube ich, das würde ich mir von der Regierung wünschen, dass sie mal wieder über das nachdenken. Jetzt gerade die jungen Leute, wenn sie aus der Schule kommen, nicht gleich studieren oder sonst irgendwo, sondern erst mal die Berufe, die wir zum Überleben und zum Existieren brauchen, noch mal anschauen gehen.
Ja, ich finde, das sind auf jeden Fall sehr gute Vorschläge. Vielleicht, wenn man jetzt mal in das negative Extrem gehen würde, was denkst du denn, wie die Zukunft der Pflege aussehen würde, wenn es jetzt genauso weitergeht, wie es bis jetzt läuft? Also wenn keine Lösungen gefunden werden.
Puh. Meiner Ansicht nach gibt es dann in spätestens 2 Jahren keine ambulante Pflege mehr. Also nicht mehr so, wie wir sie zumindest kennen. Es wird eine Massenabfertigung werden. Im Krankenhaus musst du froh sein, wenn die Nachtschwester noch Deutsch mit dir spricht und du dann sagen kannst, was dir tatsächlich am Herzen liegt oder was du brauchst. Ich weiß, dass wir dahin kommen werden. Und ich weiß, dass die Regierung auch viel dafür tun wird, dass auch, wenn wir andere Kräfte wieder rekrutieren oder dazu holen, dass sie das Bestmöglichste auch geben. Ich weiß auch, dass die auch viel Herzblut da reinstecken und es auch gerne machen. Aber irgendwann mal werden sie auch bei sich zu Hause wieder gebraucht. Und deswegen ist das keine Dauerlösung. Und deswegen, ich glaube, also man hat mir vor 3 Jahren gesagt, das Gesundheitswesen fährt mit Vollgas gegen die Wand. Ich bin mittlerweile der Überzeugung, dass wir die Schallmauer schon durchbrochen haben und jetzt dann bald durch die Wand durch sind.
Vielen Dank auf jeden Fall für die interessanten und offenen und ehrlichen Einblicke in die Kranken- und Altenpflege. Ich hoffe natürlich, es wird sich was tun und dass man Lösungen findet, auch für euch, für dein Team, dass ihr da einfach mehr unterstützt werdet. Vielen Dank, Vanessa.
Danke
und
auch.
Und weiterhin
danke.
Viel Erfolg.
Haben wir gern gemacht und auch noch schönen Tag.
Zu hören war Vanessa Schmölz von der Pflegeleitung des ambulanten Krankenpflegevereins Sulzberg. Gleich geht es weiter mit Heidi Speiser, die uns das Thema Pflege und Pflegenotstand aus der Sichtweise einer examinierten Altenpflegerin näher bringen wird. Aber zuerst Brandon Lake mit That's Who I Praise, hier zu hören bei Radio Mikro Europa im freien Radio Wüste Welle 96,6.
I wanna dance like David, I want a faith like Paul. I wanna sing like Silas tearing down the prison walls. I wanna face that fire, it won't burn me though. God's got my back, Shadrach, Meshach, Abednego. I wanna walk like Moses, right through the waves. One day I'll see that promised land no longer slaves. Though the fear is talking, no it can't take out my faith. I'm gonna praise, I praise the mountain moving body, raising breaker of chains. Gonna praise, I'm gonna praise, I praise the heaven seated, undefeated, highest of names. That's who I praise, hey, that's who I praise, that's who I praise. I wanna give like Mary, I wanna break my vase. I wanna sleep like Daniel, even in a lion's cave. I'm gonna get that promise, just like Jericho. Yeah, I know what I'll make it for. I'm gonna praise, I'm gonna praise. I praise the mountain moving body, raising breaker of chains. Gonna praise, I'm gonna praise. I praise the heaven seated, undefeated, highest of names. Praise the God who's proven he can do impossible things. That's who I praise. Hey, that's who I praise. That's who I praise. He is the Lion of Judah. He is the Lamb that was slain. The only one who's worthy, worthy, worthy of all of his names. That's who I praise. The risen Messiah, he is the Ancient of Days, the only one who's worthy, worthy, worthy of all of his names. That's who I praise. So I'm gonna praise. I praise the mountain moving body, raising breaker of chains. Gonna praise, I'm gonna praise. I praise the love like Jesus,
that kind of grace. I wanna live like I've got no more precious time to waste. I'm gonna give him glory with all my things, 'cause there's no greater, stronger, higher name, and that's who I praise.
Willkommen zurück bei Radio Mikro Europa, dem Campusfunk aus Tübingen, auf der Wüstenwelle 96,6. Am Mikrofon Anna Paula. Wir haben vorhin interessante Einblicke in den Bereich Pflege und Pflegenotstand aus der Perspektive einer Pflegeleitung des ambulanten Krankenpflegevereins Sulzberg erhalten. Jetzt setzen wir unser Gespräch fort mit Heidi Spicer. Sie ist examinierte Pflegekraft und arbeitet seit über 20 Jahren auch im ambulanten Krankenpflegeverein Sulzberg. Sie wird uns von den Herausforderungen und Facetten ihres Berufsfeldes berichten.
Hallo Heidi, schön, dass du heute da bist und dir die Zeit nimmst, uns ein paar Einblicke aus der Sicht einer Pflegekraft in das Thema Pflege und Pflegenotstand zu geben. Was am interessantesten für uns und die Zuhörer ist natürlich, wie war denn dein Weg in die Pflege und was hat dich dazu bewegt, diesen Beruf überhaupt zu ergreifen?
Also in die Pflege gekommen bin ich eigentlich über meine Mutter. Ursprünglich habe ich Polster- und Dekorationsnäherin gelernt. Fand die Arbeit aber ziemlich eintönig. Aber damals hat man auch noch nicht so viele freie Ausbildungsstellen gehabt wie heute. Dann bin ich umgezogen, habe lange als Kassiererin gearbeitet und irgendwann war mir das aber auch zu langweilig und ich habe mir gedacht, ich muss mir irgendwas suchen, was ich langfristig machen will. Und meine Mutter hat als Familienpflegerin im ambulanten Dienst gearbeitet. Und die hat mal gesagt, sie kann sich gut vorstellen, dass mir das auch liegt, ob ich nicht mal mitfahren will mit ihren Kolleginnen. Und so ist es eigentlich dann dazu gekommen, dass ich überhaupt mit der Pflege in Berührung kam. Dann habe ich als Pflegehelferin angefangen, was mir aber auch nicht so gut gefallen hat, weil es hauptsächlich hauswirtschaftliche Tätigkeiten waren, die ich hatte und ein paar Grundpflegen. Und vom ambulanten Dienst habe ich aber gesehen, was man alles so behandlungspflegerisch auch machen kann. Und dann sind wir ins Allgäu gezogen. Und da hatte ich die Möglichkeit zur Umschulung zur examinierten Altenpflegerin, habe das gemacht. Bin während der Ausbildung dann schwanger geworden und hat mein Mann Elternzeit gemacht, eine Zeit lang. In der Zeit habe ich dann mein Berufspraktikum noch gemacht, in dem Zeitrahmen, der da noch möglich war. Und dann war ich mit meinem Kind 2 Jahre zu Hause und dann kam meine ehemalige Lehrerin von der Altenpflegeschule und hat mich gefragt, ob ich mir vorstellen kann, vor Ort im ambulanten Dienst zu arbeiten. Konnte ich mir natürlich mit einem 2-jährigen Kind schlecht vorstellen. Damals gab es die Betreuungsmöglichkeiten auch noch nicht so. Aber ich habe mich vorgestellt und bin dann über Nachtbereitschaft und Abenddienste reingekommen. Und das ist dann immer mehr geworden irgendwann. Ja.
Das ist ja jetzt auch schon, also du bist ja schon ein bisschen seit längerer Zeit in der Pflege tätig. Gibt es denn Dinge, die sich seit Anfang deiner Karriere im Berufsbild Pflege verändert haben?
Ja, also es ist sehr viel mehr Behandlungspflege geworden. Also die Anfangszeit, da war viel auch noch mit Essen eingeben und Betreuung, psychosoziale Betreuung zum Beispiel. Und es wird mittlerweile fast ausschließlich von Angehörigen oder Bekannten übernommen. Dann hat sich geändert. Früher gab es die Pflegestufe, heute gibt es den Pflegegrad. Dann ist alles digitaler geworden. Der Bürokratieabbau hat aus meiner Sicht jetzt nicht wirklich funktioniert. aber man schreibt jetzt nicht mehr per Hand in Dokumappen oder so, sondern man arbeitet mit einem Handy, mit einem Programm. Und da ist alles vernetzt, Dokumentation und Maßnahmenplan und Kontaktdaten zu den Kunden und so weiter. Hat sich viel geändert, ja. Und es ist natürlich sehr viel komplexer geworden, so, also gerade dadurch, dass mehr Behandlungspflegen sind.
Im Allgemeinen, wenn wir jetzt mal von der Bürokratie und so wegkommen, ich weiß ja nicht, vielleicht ist das ja auch ein Freudenspunkt, ich vermute es wahrscheinlich nicht, aber Was bereitet dir denn in dem Beruf vor allem Freude oder was motiviert dich trotz den Herausforderungen weiter diesen Beruf auszuüben?
Also ich finde, es ist eine sehr sinnstiftende Arbeit. Also ich habe das Gefühl, dass ich was Notwendiges und Gutes getan habe, wenn ich fertig bin. Es ist nicht langweilig, weil man sehr viele verschiedene Tätigkeiten hat, sehr abwechslungsreich. Man ist gefordert und ich arbeite auch sehr gerne alleine. Also dieses selbstständige Arbeiten liegt mir. Immer wieder neue Sachen, die man lernen kann und die man auch für sich selber nutzen kann und weitergeben oder im Freundeskreis dann Tipps geben kann oder so, das macht schon Spaß.
Wenn wir jetzt aber nochmal auf die Schwierigkeiten, die du vielleicht im Alltag als Pflegekraft am häufigsten erlebst, zu sprechen kommen, was sind denn so die größten Schwierigkeiten, also vielleicht auch physische oder psychische Belastungen, wo trifft man da am meisten, sage ich mal, an seine Grenzen?
Also physische Belastung, natürlich ist das eine körperlich sehr schwere Arbeit. Wenn man zum Beispiel bettlägerige Patienten hat, die man aus dem Bett mobilisieren soll, ist man oft alleine, dann braucht man die richtigen Techniken. Aber es ist nicht überall so gegeben, dass man das auch anwenden kann, weil die häuslichen Gegebenheiten einfach nicht so sind. Oder jemand halt viel zu schwer ist, als dass man den alleine, egal mit welcher Kinästhetik, heben könnte. Und dann braucht man vielleicht doch eine zweite Pflegekraft. Und die muss dann aber erstmal da sein. Und wenn man die Leute dann im Bett lässt, weil das halt nicht möglich ist, das macht nicht besonders zufrieden dann. Psychische Belastungen, für mich persönlich, Non-Compliance-Patienten, wo man arbeitet und meinetwegen einen Wundverband macht und hinterher weiß, der ist in einer Viertelstunde wieder abgemacht und man denkt sich, für was geht man überhaupt dahin? Dann psychisch Kranke, das ist auch herausfordernd, weil man nie weiß, wie die reagieren. Nehmen sie ihre Tabletten oder nicht? Wie sind sie eingestellt und so weiter? Das ist auch psychisch belastend, wenn jemand zu nahe kommt zum Beispiel. Es gibt sehr anhängliche Kunden, es gibt aber auch Kunden, die überhaupt nicht mitmachen oder es gibt Angehörige, die nicht mitmachen oder zu sehr klammern. Und solche Sachen sind halt teilweise schon belastend, wenn es zu viel wird.
Was man ja auch hört, was auch eine psychische Belastung ist, und da haben wir ja auch schon mit Vanessa, mit der Pflegeleitung vom Krankenpflegeverein gesprochen, zum Thema Pflegenotstand. Merkst du das auch konkret in deinem Arbeitsalltag und wie äußert sich das?
Ja, ich merke das auch. Und zwar äußert sich das an zu viel geplanten Überstunden, schon von vornherein. Dann bin ich ja schon seit über 20 Jahren in einem Pflegeverein. Wir hatten früher 5 Touren in der Früh und 2 Abendtouren, die eigentlich meistens ausgelastet waren. Jetzt haben wir noch 2 Touren und einen Abenddienst und haben manchmal schon Probleme, das zu besetzen. Also da merkt man ganz klar, einer nach dem anderen geht in Rente, es kommt nichts nach. Daran merkt man es sehr gut, ja.
Wir haben ja jetzt auch, oder du hast uns ja auch schon einige Sachen zu den Angehörigen erzählt. Würdest du dir wünschen, dass die mehr in die Pflege eingebunden werden?
Also die Leute, die vor Ort sein können, sollten auf jeden Fall mit eingebunden werden, sofern sie in der Lage sind. Es ist nicht jeder gleich geeignet zu pflegen. Manchmal sind es auch die Kunden, die auf keinen Fall wollen, dass die Kinder sie pflegen oder mitpflegen. Es gibt aber auch andersrum Kinder, die sich denken, na, ich kann das nicht bei meinen Eltern oder ich will das nicht. Dann gibt es Spannungen in manchen Familien, wo das dann auch ungut sein kann. Also optimal ist es natürlich, wenn der Pflegedienst und die Angehörigen und die Patienten miteinander kooperieren. Und da hat man dann die beste Pflegemöglichkeit natürlich.
Also man versteht auf jeden Fall, dass wenn Angehörige mit in der Pflege helfen, das auch eine große Entlastung für euch sein kann. Aber wie du meintest, sind manche vielleicht nicht dafür geeignet, manche können es nicht, manche wollen es nicht. Dafür gibt es ja eben dann die gezielte Ausbildung oder auch Studium. Die Frage wäre aber, dass da mehr Leute nachkommen, was denn wichtige Schritte wären, um diesen Beruf überhaupt attraktiver zu machen, dass es mehr Leute auch wieder machen wollen.
Also ich finde, der Pflegeberuf bräuchte viel mehr Präsenz. Zum Beispiel gibt es ja so Handwerkskampagnen, die Lehrlinge suchen. Und ich könnte mir vorstellen, wenn man zum Beispiel in Schulklassen mal pflegebedürftige Leute aus einem naheliegenden Altenheim oder so einladen würde, die dann mal was erzählen oder so, dass ein bisschen die Berührungsängste weggehen. Oder dass Schulklassen ein Altenheim besuchen. Oder dass bei einem freiwilligen sozialen Jahr, wenn jemand sich das mal angucken will, dann auch gut vergütet wird und nicht kostenlos das dann ein Jahr lang machen muss. Wobei ich nicht weiß, wie das jetzt gerade geregelt ist, muss ich dazu sagen. Dann zum Beispiel ein Zuschuss zu einem Führerschein für Schüler, könnte ich mir vorstellen, dass das auch ein bisschen ein Anreiz wäre. Überhaupt mehr Wertschätzung für den Beruf, weil es ist ja doch körperlich und psychisch auch belastend, aber auch interessant. Also wie gesagt, es ist ein sehr großes Feld, worüber man sich Gedanken machen muss, was man abwägen muss und so weiter. Und es kann aber auch sehr viel Freude bereiten. Ja, darüber könnte man auch aufklären, wie viele Möglichkeiten es gibt überhaupt in der Pflege. Zum Beispiel habe ich in meinen Berufspraktikas in der Psychiatrie gearbeitet und im Altenpflegeheim und im ambulanten Dienst. Es gibt aber dann auch noch die Reha-Zentren, dann gibt es Palliativ und Hospiz, wobei ich denke, das ist eher geeignet für Ältere, die schon ein bisschen mehr Erfahrung haben in der Pflege. Dann gibt es aber auch seit 2020 ja die generalistische Ausbildung und da kann man weitermachen als Fachwirt zum Beispiel in der Alten- und Pflegeschule. Man kann Pflegedienstleitung werden, man kann Pflegewissenschaften studieren und so weiter. Also es gibt da schon einen Haufen Möglichkeiten, die es früher so noch gar nicht gab.
Was natürlich weitere Faktoren sind, die den Pflegeberuf auch maßgeblich mitgestalten, sind natürlich Politik oder Gesellschaft. Und du hast ja schon gesagt, eine bessere Bezahlung und mehr Wertschätzung wird auf jeden Fall viel bringen. Aber gibt es denn noch andere Maßnahmen, die getroffen werden können, um den Pflegeberuf zu unterstützen?
Ja, Maßnahmen gibt es bestimmt viele. Zum Beispiel steuerliche Vergünstigungen, die Rente mit 63, weil es körperlich wirklich belastend ist, sollten aber auch in anderen schweren Berufen eigentlich, wäre das auch schön. Ja. Und dann diese Profitorientierung sollte vielleicht mal unterbunden werden, dieses wirtschaftliche Arbeiten von Krankenhäusern, wo dann die Spekulanten dran gewinnen, die Leute immer früher aus dem Krankenhaus entlassen werden und die Patienten müssen oft Zuzahlungen leisten für eigentlich notwendige Sachen, die aber dann nicht im Leistungskatalog der Kranken- oder Pflegekassen sind. Das macht natürlich die Leute unzufrieden, das kriegen wir dann zu hören. Und es macht auch nicht unbedingt ein gutes Image, finde ich, wenn zum Beispiel Kolonnen aus dem Ausland in Pflegeheime geschickt werden, alle 6 Wochen ausgetauscht werden, nur damit die Wirtschaftlichkeit passt. Da könnte man vielleicht in der Politik auch mal ansetzen.
Es waren auf jeden Fall sehr interessante Einblicke. Man merkt, dass auf jeden Fall eine große Last auf der Pflege liegt, egal in welchen Bereichen, und dass es da auf jeden Fall Unterstützung braucht. Ich hoffe, da tut sich auf jeden Fall was. Weil
das hoffe ich auch, weil ich mache mir schon Gedanken, wie das so weitergeht. Wenn sich nämlich nichts tut, wird ein Pflegedienst nach dem nächsten schließen und die Versorgung für mich selber zum Beispiel später, da stelle ich mal ein ganz großes Fragezeichen hin, ob da überhaupt noch irgendjemand die Leistungen übernehmen kann, so wie das momentan läuft.
ich hoffe es auf jeden Fall sehr. Vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast und dann einen schönen Tag noch.
Danke, gleichfalls.
Soweit Heidi Spicer, examiniert die Altenpflegerin beim ambulanten Krankenpflegeverein Sulzberg. Gleich folgt Ulrich Schneider. Er ist Patient des Vereins. Er wird uns schildern, wie er die Pflege erlebt und ob er den Pflegenotstand persönlich wahrnimmt. Jetzt erstmal zu hören Walking on Sunshine von Katharina and the Waves. Walking on Sunshine von Katharina and the Waves, hier live bei Radio Mikro Europa, eurem Campusfunk aus Tübingen, auf der Wüstenwelle 96,6. Vorhin haben wir Experten aus dem Pflegebereich gehört. Nun kommt Ulrich Schneider zu Wort. Er ist Patient beim ambulanten Krankenpflegeverein Sulzberg. Durch einen unerwarteten Schicksalsschlag war er frühzeitig auf Pflege angewiesen. Eine Situation, mit der viele von uns nicht rechnen würden. Herr Schneider wird uns seine persönliche Geschichte erzählen und wie er die Pflege wahrnimmt.
Guten Tag, Herr Schneider. Schön, dass Sie sich heute Zeit genommen haben, auch aus Ihrer Sicht als Patient uns ein paar Eindrücke in die Pflege
zu geben. Guten Tag, danke schön. Okay.
Im Gegenteil dazu, wie vielleicht viele denken, dass man Pflege erst benötigt, wenn man ins hohe Alter kommt, gibt es natürlich auch andere Schicksale, wo man schon früher Pflege benötigt. Könnten Sie da uns denn vielleicht erzählen, wie Sie denn zum Pflegeverein
gekommen sind? Also bei mir kam das sehr überraschend. Ich war eigentlich topfit und dann mit 63. 3 Monate vor der Rente habe ich einen Schlaganfall bekommen und dann war von heute auf morgen war praktisch Schluss. Und da war die rechte Gehirnhälfte stark betroffen und seitdem ist die linke Körperseite gelähmt und hat mich in den Rollstuhl gezwungen. Aber ich habe es dann wieder geschafft. Also ich war mal eine Zeit lang im Pflegeheim, ein Jahr lang. Habe es dann wieder geschafft, nach Hause zu kommen. Durch eine gute Freundin, die hat mich aus dem Pflegeheim geholt und hat gesagt, ja, in Sulzberg, da gibt es doch den Pflegeverein. Da können wir das miteinander machen vielleicht. Und genauso ist es dann gekommen. Wir sind zusammengesessen, ich bin in den Verein eingetreten und am nächsten Tag kam der Pflegeverein. Und seitdem wohne ich wieder hier, alleine in der Wohnung. Und da bin ich sehr froh darüber, dass ich zu Hause sein kann und nicht im Pflegeheim sein muss. Das ist noch nichts, das Pflegeheim für mich.
Wie erleben Sie denn die Pflege beim Krankenpflegeverein Sulzberg persönlich? Und was schätzen Sie besonders oder was könnte man Ihrer Meinung nach vielleicht auch verbessern?
Also ich erlebe die Pflege sehr professionell, aber auch menschlich. Und ich bin mit dem ambulanten Pflegeverein Sulzberg vollständig zufrieden. Die kommen jeden Morgen, helfen mir beim Waschen und Anziehen. Und ein kleines Schwätzchen während der Pflege ist meistens auch immer drin. Und das macht es sehr angenehm.
Also würden Sie auch sagen, die persönliche Beziehung zum Pflegepersonal
ist auch sehr wichtig? Ja, direkte persönliche Beziehung gibt es nicht. Aber es gibt, sage ich mal, ich spüre die Empathie bei den Pflegekräften.
Also vor allem eine gute Kommunikation, wo genau, es auch ausmacht, dass man...
Und die Pflegekräfte haben immer ein Ohr und man redet miteinander und die prüfen, ob es einem gut geht und bilden sich dann eine allgemeine Meinung noch vom Zustand. Und das macht es sehr angenehm. Fühle ich mich sehr gut aufgehoben beim ambulanten Pflegeverein. Sind lauter nette Leute und lauter Profis.
Wenn wir jetzt zum Thema Pflegenotstand, ja, wenn wir davon sprechen, ob Sie auch diese Auswirkungen merken, irgendwie einen Mangel von der Pflege oder dass für Sie weniger Zeit aufgebracht wird?
Also den Pflegenotstand, den merke ich, wenn jemand krank ist, dann spüre ich, dass die Pflegepersonen weniger Zeit haben, weil dann geht alles ein bisschen schneller und sie erzählen ja natürlich auch, was sie alles noch leisten müssen und haben immer Angst ein bisschen, ob sie noch die Arbeit schaffen. Auf diese Weise kriege ich den Pflegenotstand natürlich schon mit.
Gibt es denn noch was, wo Sie denken, was Sie sich noch mehr von der Pflege wünschen könnten, um sich wohler und besser betreut zu fühlen, dass noch vielleicht mehr Zeit aufgewendet werden kann?
Also ich erlebe den Ablauf ziemlich straff für das Pflegepersonal. Aber sie haben es noch jeden Tag geschafft, mich fertig zu machen. Und... Also bei mir ist alles okay. Also mir fällt momentan nichts ein, was man noch besser machen könnte. Der ambulante Pflegeverein Sulzberg arbeitet auf hohem Niveau. Und da bin ich voll zufrieden und bin froh, dass sie jeden Tag zu mir kommen.
Das ist natürlich schön zum Hören, dass es in der Pflege oder beim Patienten vielleicht nicht so ankommt, wie es vielleicht für die Pflegerinnen und alle.
Ich merke, dass sie alles geben, was möglich ist. Und vor allem, sie sind sehr menschlich. Man kann immer ein kleines Schwätzchen noch halten.
Was würden Sie jetzt jemandem raten, der überlegt, vielleicht in die Pflege zu gehen? Oder was macht Ihrer Meinung nach eine gute Pflegekraft aus, damit sie sich gut betreut fühlen?
Also ich denke, es muss jemand Leidenschaft für den Beruf haben und Empathie. Dann kann man den Beruf auch gut machen. Das ist ja ein Beruf, den man mit Menschen macht und nicht mit Sachen. Und da braucht man entsprechende Leidenschaft und Empathie. Und das spüre ich sehr gut, dass das da ist. Also ich glaube, im Pflegeverein Sulzberg haben alle eine Leidenschaft für den Beruf.
Denken Sie, es könnte trotzdem noch was getan werden, um allgemein den Pflegeberuf attraktiver zu machen?
Ja, ich denke, zwei Dinge sind es. Einmal, dass der Pflegeberuf mehr Anerkennung kriegt in der Gesellschaft Und natürlich eine bessere Bezahlung. Also ich weiß es nicht genau, was die verdienen, aber es heißt ja immer, dass die Pflegeberufe schlecht bezahlt sind. Und bei dem, was die leisten, ist das eigentlich nicht gerechtfertigt, müsste besser bezahlt werden.
Gibt es denn noch eine Botschaft, die Sie dem Pflegepersonal auf den Weg geben möchten, das sich täglich um Ihre Betreuung kümmert?
Eine Botschaft? Also die Botschaft heißt, liebes Pflegepersonal, Sulzberg, bleibt so, wie ihr seid. Ihr macht einen ganz tollen Job. Und das würde ich mir wünschen, dass das so weitergeht. Ich bin abhängig vom Pflegepersonal und nur deshalb kann ich alleine zu Hause bleiben. Und da bin ich denen sehr dankbar.
Das freut mich natürlich zu
hören. Allen voran der Maria, dem Dirk und der Heidi und allen, die beim Pflegepersonal arbeiten. Also wir sind alle partout.
Das freut mich, das Personal, dass sie auf jeden Fall von den Patienten eine Wertschätzung bekommen und auch erfahren, warum sie das tun, das sie tun. Es waren auf jeden Fall auch interessante Einblicke. Dankeschön für Ihre Zeit.
Bitteschön.
Und weiterhin alles
Gute. War mir eine Freude, dass noch viele junge Leute den Pflegeberuf ergreifen. Ich denke, es ist notwendig. Ältere Leute werden immer mehr so wie ich und Behinderte. Und da wäre es gut, wenn sich wieder junge Leute finden würden, die da nachwachsen.
Ulrich Schneider, Patient beim ambulanten Krankenpflegeverein Sulzberg bei Kempten im Allgäu. Ein Schicksal, das einen selbst zum Denken anregt, wie wohl die eigene Zukunft aussehen wird. Pflegekräfte in Krankenhäusern, Altenheimen oder ambulanten Pflegediensten leisten tagtäglich unverzichtbare Arbeit und verdienen unsere höchste Wertschätzung, denn sie sind das Rückgrat unseres Gesundheitssystems. Der Pflegenotstand ist nicht nur ein Begriff, sondern betrifft viele Menschen auf ganz unterschiedliche Weise. Wenn ihr Interesse habt, Teil dieses wichtigen und sinnstiftenden Berufsfeldes zu werden, ist es empfehlenswert, sich umfassend zu informieren, denn es gibt unzählige Möglichkeiten, im Pflegebereich tätig zu werden und einen wertvollen Beitrag für unsere Gesellschaft zu leisten. Auch der ambulante Krankenpflegeverein Sulzberg ist immer auf der Suche nach engagierten Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, die mit anpacken wollen. Jetzt hören wir Valerie von Mark Ronson und Amy Winehouse. Well, sometimes I go out by myself and I look across the water and I think of all the things, what you're doing, and in my head I paint a picture. 'Cause since I come home, well, my body's been a mess and I miss your. Across the border, and I think about all the things, and in my head I paint a Damit sind wir am Ende der heutigen Ausgabe von Radio Mikro Europa, dem Campusfunk der Universität Tübingen auf der Wüstenwelle 96,6. An den Reglern saß heute Levi Schuford. Redaktion Ulrich Hegele. Alle Sendungen zum Nachhören findet ihr in unserer Mediathek auf der Homepage der Tübinger Uni-Bibliothek. Schaut auch mal auf unserer Homepage auf mikro-europa.de. Vom Mikrofon verabschiedet sich Anna Paula. Vielen Dank, dass ihr heute zugehört habt. Wir wünschen euch einen wundervollen und gesunden Tag. Thank you.